Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
Moin und herzlich willkommen zur 7. Folge HSV Insight Fanclub-Podcast mit mir. Ich bin Nils, mir gegenüber sitzt Max. Max, was geht ab?
Hi Nils und hallo auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, nicht so viel die Woche, ja, und ich würde jetzt einfach alle zur HSV Insight internen Therapierunde begrüßen nach den Relegationsspielen.
Ja. Ja, wir haben eben schon überlegt, wo wir anfangen, und die letzte Folge war ja einen Tag vor dem zwei Tage. Dienstag hatten wir gemacht, glaube ich, ne?
Ja.
War zwei Tage vor dem Auswärtsspiel in Berlin. Und deshalb wollen wir da natürlich, auch wenn wir natürlich alle wissen, wie es am Ende ausgegangen ist, da nochmal kurz drauf eingehen. Spielstand war am Ende meiner Meinung nach ein glückliches 1-0. Also der Treffer war glücklich, der HSV war zwar mindestens mal auf Augenhöhe, abgesehen von den ersten 20 Minuten. Auf Augenhöhe, der Treffer war nichtsdestotrotz Glück. Stimmung war unglaublich. Also das war, glaube ich, mit das Beste, was ich an Stimmung in den letzten Jahren beim HSV erlebt habe. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, die anvisierten, von Hertha BSC anvisierten 15.000 Fans waren es auf jeden Fall nicht. Das waren auf jeden Fall mehr. Wir hatten also recht. Und von daher herzliche Grüße an Hertha BSC. Ja, Max, stimmst du bei allem einfach zu? Willst du auch noch was dazu sagen? Wie ist denn euer Tag gelaufen da in Berlin?
Ja, also ich stimme zu, das Stadionerlebnis war überragend, die Stimmung war Weltklasse. Ja, ich würde mal einfach so aus dem Bauch raus sagen, wir legen da einfach 10.000 bis 15.000 HSV-Fans drauf zu der Prognose von Hertha BSC. Und das war wie ein Heimspiel im Olympiastadion. Das war richtig cool.
Das wird natürlich auch schon so gepostet, ne? Das Heimspiel beim Auswärtsspiel.
Richtig. Bin früh los nach Berlin. Du hast natürlich auch gemerkt, dass unheimlich viel los war auf den Straßen. Aus Hamburg sind viele nach Berlin gepilgert, stand zwischenzeitlich auch im Stau, weswegen wir uns dann ja auch erst im Stadion gesehen haben. Und würde dir auch beim Spiel recht geben, es war 0-0 für mich, so vom Spielverlauf. Wir hatten sicherlich in der einen Aktion mit Belfodil ein bisschen Glück, dass er da mit einem dicken Zeh im Abseits steht. Und hatten dann das zweite Mal Glück, dass diese Flanke von Reis immer länger und länger wurde und auf einmal dann im Eck einschlug. Und wir das so dann doch über die Zeit gerettet haben. Was wir sagen können ist, wenn es in diesem Spiel einen Sieger hätte geben müssen, dann den HSV, weil ich uns schon nicht drückend überlegen fand, aber schon besser. Wobei ich aber auch schockiert war, wie schwach die Hertha zu Hause aufgetreten ist.
Ja, ja, kann ich dir nur zustimmen. Ja. Also bleibt eigentlich nichts, für mich ist nichts mehr übrig, um dann noch was zu ergänzen, weil das ist, ja, also ja, leider im Rückspiel, oder wolltest du noch was dazu sagen? Ich will jetzt gar nicht so lange aufs Hinspiel eingehen, du wahrscheinlich auch nicht mehr.
Nee, ich wollte nur sagen, nach dem 1-0 war halt richtig Party, dann auch in Berlin, und dann ist vielleicht auch schon der Fehler begangen worden, dass man gedacht hat, okay, diese Hertha, die schlägst halt auch im Rückspiel. Aber du hattest halt im Rückspiel eine ganz andere Härte.
Ja, ja. Wir sprechen ja immer vor der Folgenaufnahme schon, und da haben wir eben schon gesprochen. Da habe ich schon gesagt zu Max, das ist halt ein Zweiteiler-Relegation, und du hast halt immer nur diese eine erste Hälfte irgendwie hinter dich gebracht. Und ja, gut, ich meine, das, was Felix Magath nach dem Spiel gesagt hat, von wegen, ja, der Druck, der wäre jetzt komplett beim HSV und Hertha kann nur noch was gewinnen, das ist halt auch Bullshit, weil das halt eben aus zwei Spielen besteht. Und ja, netter Versuch, aber naja, ja, im Rückspiel haben wir leider eine andere Hertha gesehen und das nach 4 Minuten relativ schnell feststellen müssen. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwem jetzt großartigen ja, eine Rüge verpassen muss, wollte ich sagen, genau, also eine Rüge aussprechen muss, wenn, dann wird es wohl Jonas Meffert gewesen sein. Der war für mich einen Schritt zu langsam und nicht ganz so griffig in diesem Kopfball-Zweikampf mit Boyata.
Ja. Ja, aber ich finde, da kannst du keinen Vorwurf machen, außer vielleicht, dass nach dem Spiel doch die Erkenntnis zurückbleibt, dass der eine oder andere HSV-Spieler ein bisschen mehr in den Kraftraum muss. Weil beispielsweise Robert Glatzel hat gegen die Verteidigung von Hertha BSC zu keinem Zeitpunkt irgendein Mittel gefunden. Und Boyata, der da regelmäßig ja mit ihm auch in den Zweikämpfen war, ja, weiß ich nicht, der drückt sicherlich 50 Kilo mehr auf der Handelbank als Robert.
Ja, mag sein. Ja. Also im Großen und Ganzen sind wir uns hier auch einig. Wir haben jetzt nicht irgendwie eine Analyse gefahren und können irgendwie der Mannschaft irgendwie groß einen Vorwurf machen. Am Ende ist es halt trotzdem natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil du als Aufstiegsaspirant eigentlich eine, ja nicht nur eigentlich, sondern du hast als Aufstiegsaspirant eine sehr gute Saison gespielt, hast in der Hinrunde auch die ganze Zeit oben mitgespielt. Klar hatte der HSV dann auch ein Tief, eine relativ lange Unentschieden-Serie. Im Großen und Ganzen haben wir aber wirklich eine sehr solide Saison gespielt. Dass Hertha BSC dann wiederum eine ja sehr miserable Saison gespielt hat und dann in einem Spiel dann nochmal mit einem 2-0 alles dreht, ist sehr ärgerlich und macht halt irgendwie Leere in einem breit. Leere, Enttäuschung und dennoch irgendwie auch Stolz auf die Jungs. Zumindest für meinen Teil. Ich mag es hier gerade eben kurz nicken sehen. Der sieht das anscheinend genauso.
Ja, doch. Ich glaube, wir haben uns einfach in den 180 Minuten keine klare, zwingende Torschance rausgespielt. Und wenn du das nicht schaffst in zwei Spielen, dann ja, bist du da dann auch zurecht, wo du jetzt bist. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Relegation einfach wie sie ist, ist ein unfaires Konstrukt, von dem wir ja auch als Erstligist auch schon profitiert haben. Damals noch mit der Auswärtstore-Regel, aber wir haben ja auch schon als Erstligist nach einer Saison mit 27 Punkten und 25 geschossenen Toren, wo du eigentlich absteigst, sind wir dann auch in die Relegation gekommen, haben beide Spiele nicht gewonnen, sondern nur aufgrund der Auswärtstore-Regel dann beispielsweise gegen Greuther Fürth die Klasse gehalten. Und du bist halt einfach als Erstligist, kommst du mit ganz anderen Ressourcen und dann kann sich der Zweitligist meistens noch so strecken. Du siehst es ja auch an der Statistik. Also ich glaube, in den letzten 10 Jahren hat sich irgendwie zweimal der Zweitligist durchgesetzt.
Mhm. Zweite, dritte Liga übrigens genau umgekehrt. Da haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gestern vom Spiel aus 14 Spielen 10-mal der untere durchgesetzt. Also dieser Gap zwischen Liga 3 und Liga 2 ist sehr viel kleiner als der zwischen Liga 2 und Liga 1. Und von daher ist Relegation schon eine Sache, die wahrscheinlich, also die tatsächlich eher unfair ist, so vor allem den Teams gegenüber, die sich halt hocharbeiten. Und man hat ja zum Beispiel in Kiel gesehen, jetzt letztes Jahr haben die gut mitgespielt. Dieses Jahr war da nichts. Ja, das heißt, da gehen ja dann auch Leistungsträger weg. Und wenn du dann eben in der Relegation scheiterst, hast du richtig, richtig viel Arbeit in den Sand gesetzt. Das ist schon echt extrem unfair. Und es macht auch diesen Gap im Fußball vor allem natürlich kostentechnisch einfach meiner Meinung nach noch künstlich größer, weil es halt eben leider ein gut zu verkaufendes sportliches Event im TV ist. Ja, schade. Also, ja. Nützt am Ende nichts.
Ja, es ist halt ernüchternd, ja. Also du hast diesen Run die letzten Wochen gehabt, dass du irgendwie nach dem Kiel-Spiel schon totgesagt worden bist, ja, in der Mannschaft stürmst, du hast immer enge Spiele, ich meine, bis auf den KSC, das Heimspiel und das Auswärtsspiel in Ingolstadt, die wir beide irgendwie mit 3-0 gewonnen haben, waren es immer enge Spiele, war es immer Kampf, dann kriegst du in der 90. in Regensburg noch das 2-2, gewinnst das noch irgendwie 4-2. Rostock am letzten Spieltag war ja auch so ein Kampf. Du gehst mit einem 1-0-Rückstand in die Halbzeit, ja, kämpfst dich dort noch ran, spielst 3-1, dann kriegst du kurz vor Schluss noch das 3-2 und Rostock tut alles, dass du irgendwie doch noch da einen Punkt lässt. Ja, gegen Hannover eine Woche zuvor auch ein schwieriges Spiel. Hannover hat, glaube ich, die beste Saisonleistung gegen uns in dem Spiel gezeigt. Und boah, dann kommst du irgendwie in die Relegation, dann gewinnst du das Relegationshinspiel auch noch mit 1-0. Und dann bist du einfach so dicht dran, wo du 4 Jahre irgendwie in Anführungszeichen drauf hingearbeitet hast.
Ja, aber ein Sieg im Relegationshinspiel ist halt nichts wert, so, ne? Weil
nee, natürlich nicht, aber es ist so, die Tür geht immer weiter auf, obwohl die
eigentlich. Aber du hast ja nur eine bessere Ausgangslage. Du hast, ja, also, du hast das Spiel gewonnen und trotzdem nichts gewonnen, weil du einfach lediglich eine bessere Ausgangsposition hast, als wenn du halt mit einem 0-0 aus dem Spiel gehst, so wie jetzt das Do-or-Die-Spiel quasi Dresden gegen Kaiserslautern, wo halt einfach auch klar war, so ab der 60., 70. Minute im Hinspiel, da konnte man sehen, da fällt kein Tor mehr. So, und tja, vielleicht wäre das sogar besser gewesen für uns. Wer weiß.
Ja gut, das ist natürlich jetzt ein psychologischer Aspekt, den kann ich nicht beurteilen, aber ich hatte die letzten Wochen, die waren einfach so anstrengend, so kräftezehrend, dass du überhaupt in diese Situation noch gekommen bist. Total. Das hat ja nicht gereicht, dass du deine Spiele nur gewinnst, sondern auch, du musst nach links, nach rechts gucken, was macht Pauli, was macht Nürnberg, was macht Darmstadt, ja, lassen die Punkte, da hat uns dann auch der Spielplan ein bisschen geholfen und dann ist man einfach richtig fertig am Ende. Du hast es auch der Mannschaft nach dem Abpfiff angesehen. Tim Walter, ganz krass, also ich glaube, wenn im Duden neben ausgebrannt, neben leer, ist ein Bild von Tim Walter auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Der für mich einfach so
schon am Mikrofon vorher bei Stefan Hempel.
Ja, da war so alles weg. So das, du hast da drauf hingearbeitet, bist dann noch irgendwie reingekommen in die Relegation, was schon beachtlich ist. Wir haben die beste Zweitligasaison gespielt. Und ja, bist dann einfach fertig. Ja, wobei ich auch sagen muss, also du hast es einigen Spielern auch schon seit Wochen angemerkt, einem Moritz Heyer, einem Miro Muheim, einem Sebastian Schonlau, die einfach alle den Eindruck gemacht haben, als wenn die mal 1-2 Wochenenden Pausen brauchen.
Ja. Ich muss sagen, für mich als, also für mich jetzt als Fan, war das, was Tim Walter nach dem Spiel verkörpert hat, sinnbildlich eigentlich für all das, was auf den Tribünen geführt wurde. Auch die Mannschaft. Die Mannschaft war natürlich auch enttäuscht. Man hat das gesehen, wie die dann sich auf dem, wie die sich dann hingeworfen haben, erstmal nach dem Abpfiff, weil die auch natürlich alle fix und alle waren. So ist ja auch echt anstrengend. Und dann Tim Walter dann an der die Polizei beiseite schiebt und die Jungs auffordert, trotzdem in die vor die Tribüne zu gehen und sich da nochmal abklatschen zu lassen. Was genau die Polizei da wollte vor unserem Block, das weiß ich bis jetzt immer noch nicht. Also das, ich weiß nicht, ob das als Arbeitsnachweis dienen sollte oder so. Vielleicht kann das irgendeiner von den Cops, wenn die das sehen, beantworten. Ich weiß es nicht, aber boah, wirklich so ein Quatsch. Also natürlich waren wir alle enttäuscht und traurig und so, aber ey, da war doch zu keinem Zeitpunkt im Blog irgendwie das Gefühl so, dass da jetzt was eskaliert. So, naja, egal. Auf jeden Fall hat Tim Walter das genauso erkannt und ist dann ja mit den Jungs vorbei an der Polizei zum Block, hat abklatschen lassen und ich glaube, das war, also es war wichtig für die Fans, es war auch wichtig für die Mannschaft, glaube ich, schon. So, dass die merken, so, okay, da ist uns jetzt eben keiner böse, weil stell dir vor, die bleiben da stehen, davor steht die Polizei, so, und dann schaukelt sich das allein durch die Polizeipräsenz vielleicht irgendwie hoch, die Stimmung, weißt du, und dann nehmen die Spieler das nachher vielleicht ganz falsch auf. Und von daher fand ich das schon sehr wichtig. Und auch das, was Tim Walter hinterher bei Stefan Hempel gesagt hat, dass er gar keinen Bock hat, über das Spiel zu sprechen. Und das hat er auch sehr, sehr klar und deutlich gesagt. Das war schon wichtig. Und da kommen wir, falls du jetzt nicht mehr großartig was über das Spiel sagen willst, weil ich glaube, eine große Analyse brauchen wir da jetzt nicht fahren. Wir waren in dem Spiel einfach nicht gut genug.
Ja, also das Einzige, also du hast natürlich recht, wir waren in beiden Spielen schlussendlich nicht gut genug. Ich wehre mich auch so ein bisschen dagegen, dass ich von vielen HSVern gehört und gelesen habe, so von wegen, wir hätten das im Hinspiel verschenkt, weil ich nicht sehe, dass wir dieses Hinspiel mit 2 oder 3 Toren Unterschied gewinnen müssen. Wie gesagt, für mich ist das ein 0-0 und dass du am Ende irgendwie mit 1-0 vom Platz gehst, ist dann sehr glücklich gewesen. Hätte es genauso rum auch mit ein bisschen mehr Pech mit einem einzelnen Rückstand. Also
wir hätten den Elfmeter kriegen müssen, ne? Also, für mich war das ein klarer Elfmeter. Also, dass Rohr da mit der Hand dran war, habe ich überhaupt gar nicht gesehen im Hinspiel. Ich bin der Meinung, der hat den einfach echt nur hier an der Hüfte gehabt und der Ball hatte ja jetzt auch keine gerade Flugkurve, sondern ist ja so ein bisschen geprallt und er hatte ja eher einen hohen Bogen. Ja,
also das heißt, er hat den an die Hand bekommen und das Kuriose, zwei Tage später im DFB-Pokalfinale kriegt Zorlauer von Freiburg den Ball auch an die Hand. Ja, und da geht das Spiel halt weiter, worauf Freiburg dann das 1-0 macht. Ja, und beim HSV gegen Hertha identische Szene. Ja, also
naja, identische Szene, also bei Soloi war der Arm nun wirklich abgelehnt, also weit abgestreckt vom Körper. Da trifft der Ball die Hand und also ich weiß nicht, wie man da kein Handspiel pfeifen kann eigentlich. Also natürlich war ich in dem Spiel auch für Freiburg, aber das ist ein ganz klares Handspiel, das musst du pfeifen. Und bei Rohr, ich bin mir relativ sicher, also können wir ja auch anderer Meinung sein, aber ich bin mir sicher, er hat den Ball nicht wirklich mit der Hand berührt, weil sich die Hand, wenn du was an die Hand bekommst, dann bewegt sich die Hand. Und in keiner Slow Motion war eine Handbewegung zu sehen, die einer Erschütterung in Anführungsstrichen durch den Kontakt des Balles auf die Hand gleichgekommen wäre. Von daher bin ich da relativ fest überzeugt, dass er den Ball gar nicht mit der Hand gespielt hat.
Ja, selbst wenn auch um die Elfmeterszene gar nicht.
Der anlegen kann er die Hand nicht. Also ja. die Hand war an, der Arm war ja komplett angelegt. Naja, ist auch müßig jetzt darüber zu sprechen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt noch mal über diese andere Geschichte im Rückspiel reden wollen. Jetzt springen wir gerade ein bisschen, aber das macht ja nichts.
Ja, also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, tut mir leid, dass ich das Thema aufgemacht habe. Nils ist da immer sehr leidenschaftlich, wenn es um Schiedsrichterentscheidungen geht.
Ja.
Oder auch nicht. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, die Handspielregel muss reformiert werden. Also ich finde die kacke. Ja, und ich bin ja eigentlich, also ich muss da die Schiedsrichter verteidigen. Das Regelwerk ist einfach beschissen, weil du findest, also eine Regel muss ja eigentlich so sein, dass du sie in ein bis zwei Sätzen erklären kannst. Das kannst du bei der Handspielregel nicht, weil ich das Gefühl habe, dass keiner, also das ist immer so da ein bisschen gewürfelt und das finde ich nicht gut. Also du hast halt keine.
Wenn du die beiden Szenen dafür heranziehst, ja, dann ist die Regel eigentlich klar. Der Arm beim DFB-Pokalspiel war wie bei einem abbiegenden Fahrradfahrer, sofern er denn korrektes Handzeichen macht, wie man das früher gelernt hat, als wenn man auf dem Fahrrad sitzt, hat er den Ball an die Hand bekommen. Ganz klar. So, und bei Maximilian Rohr, guck mal, da sind wir jetzt schon mal zwei Meinungen, ob er den überhaupt an die Hand bekommen hat. Und der Arm war sogar angelegt. Die Flugkurve des Balles hat sich mal definitiv nicht geändert. Ich glaube, da werden wir uns wahrscheinlich einig sein.
Das ist richtig.
So. Und er musste ihn dann mit der Hacke auch erstmal so mitkriegen, wie er den mitbekommen hat. Also wenn er mir erzählen würde, dass er mit dem angelegten Arm geplant hatte, den Ball so zu berühren, dass er dann hinten auf seinen Fuß fällt, dass er den Fuß mit der Hacke weiterspielen kann. Also, also wenn das Absicht war, dann Hut ab an Maxi Rohr, ja, dass er den.
Dass nee,
er
das würde ich da auch gar nicht. Also das ist schon aus der Bewegung heraus. Aber wie gesagt, es ist auch müßig, generell zum Rückspiel von mir nur noch den Satz, dass wir, glaube ich, das Pech haben, dass Boateng dort die Führung der Mannschaft übernommen hat. Also auch des Kaders, weil Magath hat ja auch hinterher gesagt, so, dass Boateng die Mannschaft aufgestellt hat. Die Mannschaft hat sich auch scheinbar so ein bisschen selbst organisiert im Rückspiel. Und schade, da hätte Felix uns doch gut noch helfen können, weil das war schon ein bisschen wild im Hinspiel, aber gut.
Also jetzt abschließend dann zu dieser Elfmeter-Handspielsituation aus dem Hinspiel. Wir hatten das vor zwei Folgen ja schon mal. Ja, da habe ich gesagt, der Videobeweis bleibt Beweise schuldig. Und das war halt auch in diesem Spiel wieder der Fall. Ob das, also egal, jetzt natürlich in dem Fall war es jetzt eine Handspielsituation, es gibt ja noch viele andere Situationen, in denen der Videobeweis einfach keinen Beweis erbringt. So, und wenn man das jetzt als Videobeweis und es gibt ja das DFB-Sportgericht und so, das sind ja so Sachen, die ja sehr offiziell klingen. Beweis, Ja, und also das ist ja so ein gerichtliches Ding. Das Sportgericht natürlich ist auch was Gerichtliches. Der Schiedsrichter ist, der Richter ist auch was Hochoffizielles. Wenn man da in dieser Welt dieser Wörter bleibt, dann muss der Videobeweis wieder abgeschafft werden, weil er bringt keine Beweise. Und wenn du bei einer Anklage vor Gericht in einem Prozess keinen Beweis hast, dann wird das Ding entweder gleich abgewiesen oder du wirst freigesprochen. So, und in dem Fall wäre dann entweder eine Tatsachenentscheidung zu treffen oder halt genau das Gegenteil von der Entscheidung. Ich erinnere mich nochmal hier an den Werten, deswegen muss ich es leider jetzt nochmal auseinanderpolen. Du hast damit angefangen.
Es tut mir leid für alle Beteiligten.
Hinspiel Königsblau gegen Kotzgrün, wo die Kotzgrünen den lächerlichsten Elfmeter des Jahres geschenkt bekommen haben vom DFB, wo man sich halt einfach auch fragt, ey, also Video, nein, das ist jetzt der Abschlusssatz, sonst dauert das hier wieder eine Stunde. Der Videobeweis bleibt Beweise schuldig. Und ein Videobeweis ohne Beweise ist kein Videobeweis und darf so nicht existieren. Punkt. So, Rückspiel. Blieb nur noch diese Wechselgeschichte übrig, glaube ich, vom Rückspiel.
Ja.
Das müssen wir noch einmal aufklären. Es gab keinen Wechselfehler. Es gab keinen Wechselfehler. Das war einfach ein extrem schlaues und langgezogenes Zeitspiel seitens Hertha BSC. Das Spiel war die ganze Zeit unterbrochen. Hätte man zwischen diesen beiden Wechseln der 81. und der 82. Minute, hätte Aitekin dort das Spiel wieder angepfiffen, dann wäre das eine weitere Wechselsituation gewesen. Dann wäre ein Wechselfehler vorhanden. So ist leider nichts passiert. Punkt. So. Wobei am grünen Tisch aufsteigen, fände ich auch nur von daher gut, weil die Hertha-Fans nachher irgendwie 60 Sekunden feiern mit ihrer Mannschaft, nichts Besseres zu tun hatten, als irgendwie zweite Liga Hamburg ist dabei zu singen, wo ich mir denke, Alter, wenn ich die ganze Saison so einen Schrott gespielt hätte, dann würde ich aber langsam mal die Fresse halten. Weil die HSV-Fans waren nämlich in ihren Abstiegssaisons dann nachher auch ein bisschen kleiner. Natürlich hat man sich gefreut, wenn man die Klasse gehalten hat, aber größenwahnsinnig waren wir deswegen noch lange nicht. So, und ich sehe auch nicht, dass das nächstes Jahr für Hertha einfacher wird. Aber gut.
Vor allen Dingen habe ich, also du kannst ja viel über den HSV und auch über den allgemeinen HSV-Fan sagen, aber ich habe das Gefühl, dass wir immer sehr doll auf uns gucken. Also in solchen Momenten fällt der HSV-Fan eigentlich nicht dadurch auf, dass er irgendwie dann sich über die andere Mannschaft lustig macht oder irgendwas mit den anderen Fans hat, sondern man bleibt dann schon bei sich und seiner Mannschaft.
Leider aber nicht immer nur im Positiven, sondern auch im Negativen. Wenn man nämlich nochmal auf das Tor bei der Ecke eingeht, hast du eben was vorgelesen, was die Körpergröße von Daniel Heuer-Fernandes angeht. Und das finde ich wichtig, dass wir das nochmal ansprechen, weil auch da guckt der HSV-Fan leider zu viel, oder in diesem Fall guckt der HSV-Fan leider zu viel auf sich und auf die eigene Mannschaft. Erzähl doch mal, was du weißt bestimmt, worauf ich raus will.
Ja, ich habe mich da mal hingesetzt und recherchiert, weil ich einfach nach dem 2:0, nach dem Freistoß von Plattenhardt einfach zu oft das Argument gehört habe, dass Heuer bei dem Tor 1-2 Zentimeter fehlen. Ja.
Stimmt, also, ich habe die Ecke gesagt, glaube ich. Ne? Ich meine natürlich den Freistoß.
Ist ein Freistoß. Ja. Ist ja auch egal. Und dass Heuer da einfach 1-2 Zentimeter fehlen. So, wo ich sagen muss, nee, also er steht zu weit vorne und kommt dann nicht an den Ball. Ja, den Schritt gehe ich mit. Das ist ein Torwartfehler. Aber es hat nichts mit seiner mangelnden Körpergröße zu tun. Also Heuer Fernandes, der ist nicht klein. Ja, der ist 1,88. Der ist größer als wir beide. Und auch größer als der normale Durchschnitt, davon mal abgesehen. Ja, dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und geguckt, okay, wie groß ist denn ein Torhüter in der ersten Fußball-Bundesliga? Ja, und da ist der Durchschnitt bei einer Körpergröße von 1,90. Das heißt, Heuer wäre nur 2 Zentimeter kleiner, wobei in der Bundesliga 4 Torhüter in der aktuellen Saison gespielt haben, die kleiner sind als Ferro und insgesamt 5 Torhüter, die kleiner sind als der Durchschnitt von 1,90 eben. In der zweiten Liga sehen die Zahlen sogar noch ein bisschen anders aus. Da ist der durchschnittliche Torhüter 1,89 groß. Ja, 5 Torhüter in der zweiten Liga sind kleiner als Ferro und 9 Torhüter in der zweiten Bundesliga sind sogar kleiner als der Durchschnitt. Ja, und weiß ich nicht, das ist für mich so ein Argument wie unsere Innenverteidigung ist zu langsam. Ja, was wir auch belegen konnten, beziehungsweise an der Stelle Chris belegen konnte, dass das ja auch nicht der Fall ist.
Damit haben wir den Punkt schon mal abgehakt, dass wir Chris erwähnt haben heute. Aber Grüße gehen raus an Chris. Ja.
Ja, das dazu. Unabhängig davon, was ich auch nochmal ansprechen wollte, und da waren wir uns ja im Vorgespräch auch schon einig, die Stimmung, gerade beim Heimspiel dann, also beim Rückspiel, in Berlin, wie gesagt, überragend vom HSV-Anhang, der da war, das hat mir im Rückspiel dann doch sehr gefehlt, weil ich empfand die Stimmung vor dem Anpfiff deutlich besser als während des Spiels, was natürlich auch mit so einem frühen Nackenschlag in der 4. Minute durch Boyata mit zu tun hat.
Ja, ich habe schon gesagt, ich stimme dir da so teilweise tatsächlich dazu, was das mit dem schnellen Gegending angeht. Ich glaube aber tatsächlich, dass die grundsätzliche Problematik beim HSV da aktuell eine andere ist, und das ist einfach, dass die Dauerkarteninhaber nicht verpflichtet waren, ihren Dauerkartenplatz zu kaufen. Das bedeutet, dass jeder mit einer Sitzplatzdauerkarte sich einfach eine Stehplatzkarte kaufen konnte in den Dauerkartenvorverkäufen, ausgelöst durch die ganze Corona-Pandemie, und dass dadurch einfach die Stehplatzkarten schon weg waren, bevor überhaupt die Fanclubs ihre Tickets kaufen konnten. Das heißt, die Dauerkarten auf der Nordtribüne, vor allem im A-Rang, sind natürlich sehr beliebt. Und meine Eltern stehen im A-Rang seit 6 Jahren auf der Warteliste, und da bewegt sich einfach nicht wirklich viel. Heißt natürlich, dass der Großteil da unten ist natürlich auch Fanclubs oder Fanclub-anhängig, und die bestellen dann eben über die Fanclubs Karten beim HSV. Das findet normalerweise oder unter normalen Umständen ist es so, jeder hat natürlich seine Dauerkarte, diese Plätze sind natürlich dann auch dauerhaft belegt, ist klar. Und die Fanclubs dürfen dann Karten kaufen, bevor die Mitgliederverkäufe starten. Und die Mitgliederverkäufe dürfen natürlich dann starten natürlich dann vorm freien Vorverkauf. Durch Corona war es jetzt so, dass die Dauerkarteninhaber zuerst kaufen durften, dann die Fanclubs, dann die Mitglieder und dann gegebenenfalls noch der freie Vorverkauf. Und jetzt war es halt so, dass viele Gruppen gar keine Stehplatzkarten bekommen haben. Für dieses Spiel, das war gegen Freiburg, war das auch schon ein Horror, was die Organisation der Karten anging. Und dann waren leider viele Leute im Block, die für diesen Block eigentlich keine Tickets hatten, natürlich, weil diese Leute natürlich gerne trotzdem da unten stehen und supporten wollten. Und ich glaube, das war eine Stunde vor Anpfiff, da haben die Ordner den Block gesperrt, also da durfte keiner mehr rein. Wenn ich das richtig gehört und mitbekommen habe. Es war auch kein Platz mehr, es war extrem voll. Viel mehr Platz war da auch nicht mehr. Es ist ja auch keiner rausgegangen, um was zu trinken zu holen, weil es sowieso so voll war. Du wärst auch gar nicht richtig rausgekommen. Also es war schon extrem. In der neuen Saison wird sich das hoffentlich jetzt alles wieder richten. Und ich hoffe, dass auch dann der Support besser wird, weil wir haben es ja immer wieder auch nochmal gepostet und auch geschrieben, hört beim Singen, beim Klatschen, hört auf den Takt der Trommel. Hört nicht auf das, was um euch rum ist, hört auf den Takt der Trommel. Ja, es ist nicht ganz so einfach, wenn der ganze Block irgendwie was singt und auch wenn es durcheinander ist. Aber achtet darauf, dass ihr im Takt bleibt, weil dieses Kanon, ey, es geht mir so auf die Eier. Es geht mir echt so auf die Nerven. Da sind Leute neben, die sind einfach zu doof zum Klatschen. Ey, also, ja, du lachst jetzt. Ihr könnt das nicht sehen, aber Max lacht jetzt gerade. Der lacht natürlich auch, weil ich mich da so drüber aufregen muss mal wieder. Aber ich finde das einfach nur furchtbar. So. Und was mir auch nochmal wichtig ist, es heißt, hör die Kurve, schießt für uns ein Tor. Die sollen uns hören. Ja, die sollen hören, was wir sagen. Hört die Kurve, schießt für uns ein Tor. Auch das, dieses für die Kurve, schießt für uns ein Tor. Ey, auch es nervt mich einfach nur noch. So.
Ja, es war natürlich auch gerade jetzt wieder, wie ähnlich wie im DFB-Pokal-Halbfinale, viele Leute auf der Nord, die sonst nicht auf der Nord stehen, die vielleicht auch potenziell gar nicht sonst im Stadion sind, die eher heiß auf das Drumherum waren, auf Pyrotechnik, auf Platzsturm, auf ein Stück vom Rasen oder vom Tor, ja.
Eine coole Insta-Story, coole Snaps. Ich habe Leute gesehen, die haben im Block in der Halbzeit ihr FIFA Ultimate Team aufgestellt. Also,
ja, das ist
so lost, echt, das.
Ja, das ist natürlich auch nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema für sich. Und es ist dann schade, wenn der Block halt so brechend voll ist, macht natürlich auch der Support dann weniger Spaß, wenn das einfach so eng ist, dass du die Arme nicht vernünftig hochkriegst.
Ja, auch. Wobei, ich weiß nicht, hast du unten? Ja, doch, du hast auch unten gestanden, aber ein Stückchen hinter uns, ne?
Ja, genau.
Ich fand viel schlimmer, oder ich glaube, dass es einer der Gründe ist, durch die Fahnen kannst du tatsächlich einfach nichts sehen. So, ich bin nicht gegen die Fahnen. Um Gottes Willen, versteht mich da nicht falsch. Ich bin überhaupt nicht gegen die Fahnen. Ich finde aber, dass es der Stimmung schlecht tut, nicht gut tut, dass es der Stimmung nicht gut tut, dass die Leute das Spiel nicht sehen können, weil sich dadurch keine Emotionen überträgt. Weil du siehst, also wenn die von der Nord wegspielen, also auf die Südtribüne, der HSV auf die Südtribüne spielt und wir quasi Heuer Fernandes vor der Nordtribüne im Tor stehen haben, dann siehst du gar nichts. So. Dann hörst du nur dieses Raunen, was durchs Stadion geht, wenn irgendeiner unserer Spieler Richtung Box läuft oder so. Ja, das hörst du. Okay, dann kannst du darauf eingehen. Aber sonst, du siehst nichts, es überträgt sich keine Stimmung und vielleicht fehlt deswegen in dem einen oder anderen auch dieses Feuer, weil der halt nur, du hörst ja nur, dass der Rest des Stadions auf einmal irgendwie reagiert. Aber die reagieren ja aus einer Emotion, weil die das sehen. Und wir sehen es dann nicht und können, deswegen ist diese Emotion nicht so da. Und dadurch auch nicht dieses Bedürfnis von innen heraus mitzumachen, laut zu sein, sich zu beteiligen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, dass die Ultras ihre Fahnenschwenker zumindest im Block Mitte bringen oder längere Fahnenstangen oder so. Einfach damit diese...
Oder vielleicht höher im Block positionieren.
Genau, also in der Mitte des Blocks zum Beispiel, in der Mitte des Blocks oder in der ersten Reihe des B-Rangs, was weiß ich, oder halt längere Fahnenstöcke, einfach damit dieses Problem vielleicht zumindest in der Halbzeit, wo der HSV auf die Nordtribüne zuspielt, wo Heuer Fernandes also vor der Süd im Tor steht, dass man zumindest dann was sehen kann, weil auch dann siehst du nichts. So, und du kannst auch von einem Fahnenschwenker nicht verlangen, dass er bei jeder Angriffssituation aufhört, die Fahne zu schwenken. Das geht auch nicht. Ist auch unrealistisch. Und die Fahnen sollen ja auch da bleiben. Die sollen ja auch um Himmels Willen, die sollen ja nicht weg.
Nee, das ist natürlich auch...
Oder sind halt weiter verteilen. Ich weiß es auch nicht. Also eigentlich, ich bin der Meinung, da muss eine Lösung gefunden werden, weil so schießt man sich, glaube ich, sonst ins eigene Knie.
Ja, also es ist natürlich auch ein wichtiges Stilmittel und... ich habe das auch gerne. Ist natürlich blöd, wenn du genau dahinter stehst oder so. Im Idealfall soll dich aber natürlich auch dein Nebenmann oder deine Nebenfrau so ein bisschen mit anzünden. Und wenn natürlich der Block dann auch brennt, dann machst du natürlich auch mit. Es ist natürlich einfach aufgrund der aktuellen Situation schwierig. Ich glaube, das gibt sich nächste Saison, wenn es dann wieder Dauerkarten gibt, ja, dann auch wieder eher, weil dann werden vermutlich von alleine schon nicht mehr so viele Leute in den Block reinkommen können, wie es halt die letzten Spiele war. Und es war wild, ja. Also gegen Freiburg war wild, gegen Hannover 96 war auch, wenn auch in einer abgeschwächten Form, wild, wie voll der Block da war. Und jetzt gegen Hertha im Rückspiel war es halt Katastrophe. Also ich war 2 Stunden vor Anpfiff da, praktisch mit Stadionöffnung.
Ja, wir auch.
Und gefühlt eine halbe Stunde später, als du dann kamst, brach der Block ja schon aus allen Nähten. Ja,
ja. Ja.
Also wir wollten dann runter zu euch und wir sind nicht mehr runter zu euch gekommen.
Ja, es war unglaublich voll. Es war unglaublich voll. Es war wohl, also ich habe von, jetzt erwähnen wir den nächsten, ich habe von Luca gehört, dass es nicht ganz so voll war wie gegen Freiburg, weil die Ordner schneller reagiert haben oben. Aber generell war es einfach immer noch viel zu voll. Ich glaube, wir hatten 3-mal die Sanitäter im Block wegen Kreislauf, weil halt auch keiner rausgegangen ist, um sich was zu trinken zu holen. Und wir waren auch, also es war warm, wir waren auch fertig und es war auch anstrengend.
Ja, stehst dann
nicht dann anstrengend und dann kannst du nichts, du holst dir einfach nichts zu trinken, du gehst einfach nicht raus, du hältst das durch, du willst da bleiben, du willst mitmachen und du weißt, du kommst nicht wieder rein.
Ja,
so. Ja, also da ja, wird aber...
Der ist auch so gefühlt 7 Meter groß und...
Der hat auf jeden Fall die beste Luft, auf jeden Fall. Ich meine, das auf jeden Fall. Das wird sich zur neuen Saison, wird sich da definitiv was tun. weil die Dauerkartenleute ihre Dauerkarten wieder haben und dadurch halt auch gar nicht die Berechtigung haben, woanders einen Platz zu kaufen. Und zum anderen, weil die Fanclubs wieder ihre Tickets
die bestellen. Die kommen auch gar nicht in den Vorverkauf, also die stehen dann auch gar nicht zur, ja, zur Auswahl.
Also zumindest, also na, bis zum Mitgliedervorverkauf gibt es meistens schon noch ein paar, aber meist nicht mehr so viele.
Ja.
So. Also weil die dann sind die immer da sind, sind dann schon mal durch mit ihren Tickets. Und man muss ganz ehrlich sagen, die immer da sind, haben das auch verdient, da zu sein, wo sie immer sind. So.
Das ist übrigens ein guter Punkt, da will ich gleich auch nochmal mit dir reden. Worauf ich nur nochmal eingehen will, ist, du hast dann ja auch von beiden Fanszenen nicht nur Pyrotechnik gesehen, was ich persönlich ja immer sehr mag und auch sehr cool fand. Du hast auch von beiden, sogar auch von den Herthanern, dann schlussendlich Plakate gesehen mit Relegation abschaffen.
Ja, hatten wir auch eins?
Wir hatten auch eins, was ich richtig und wichtig finde. Und was ich persönlich am schönsten fand, und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, am Ende, als die Mannschaft dann zur Kurve kam mit Tim Walter, hatte man auch ein langes Banner, wo drauf stand, vielen Dank für eine Saison voller Einsatz für unsere Farben.
Ja, habe ich gesehen.
Das fand ich wirklich schön, weil du konntest dem HSV in den letzten Jahren viel vorwerfen. Und in dieser Saison hat der Verein gezeigt, dass du ihm zumindest in dieser Saison herzlich wenig vorwerfen kannst. Also gut, wir hatten halt nicht unbedingt die spielerische Qualität, um dass es dann für ganz oben gereicht hätte. Ja, oder jetzt auch eben in der Relegation für einen Sieg gegen die Hertha. Relegationsbezogen jetzt.
Ja.
Aber es hat auch in dem Spiel der Einsatz gestimmt, der Kampf hat gestimmt, man hat sich nicht aufgegeben. Nach dem verlorenen Kiel-Spiel warst du 7 Punkte weg auf den Relegationsplatz. Du bist da irgendwie hingekommen. Ja, du hattest keinen großen Einbruch. Du hast halt einfach mal schwäche Phasen in der Saison. Das hat auch Bayern München. Ja, und du bist trotzdem wieder zurückgekommen. Wir haben die beste Zweitligasaison unserer Vereinsgeschichte gespielt, von den Punkten her. Wir hatten die beste Defensive. Wir hatten mit Robert Glatze den Top-Torschützen im DFB-Pokal und den Zweitbesten in der zweiten Bundesliga. Ja, also da bin ich wirklich, wirklich stolz auf meinen Verein, auf die Truppe, die aktuell diesen Verein repräsentiert.
Ja. Ja, ich muss das auch sagen, ich bin da ganz, also ich kann da jetzt nur noch anknüpfen mit dem, was ich eben schon sagte über Tim Walter. Ich fand es ganz stark, dass er halt da an der Polizei vorbei voran, der Mannschaft vorangeht und die Jungs auffordert, da nochmal hinzugehen. Unsere Livestreams beispielsweise nach dem Spiel, da habe ich das auch schon mal gesagt und da haben viele eingestimmt, das ist schon vor allem nach schmerzhaften Niederlagen, macht es das immer ein bisschen einfacher, wenn man mit anderen Fans darüber spricht, wenn man da so ein bisschen das ganze Revue passieren lässt. Und ich glaube, das war in diesem Fall im Kreise des Stadions, mit der Nordtribüne und mit der Mannschaft und dem Trainerteam war das genau das Gleiche. Ich war dann ja gestern auch noch beim Training, oder beim letzten Zusammenkommen, so, ich war im Stadion beim letzten Zusammenkommen, da haben Kinder am trainiert, deswegen hatte ich irgendwie gerade die Kinder im Kopf, beim letzten Zusammenkommen, bevor die Spieler dann quasi in Urlaub gefahren sind und ja, kommen wir gleich nochmal sonst im Detail drauf zu, aber auch da war das durchaus auch noch zu spüren, dass da irgendwie, also diese, vor allem auch diese Leere war irgendwie zu spüren, die war auch jedem anzusehen. Also es war jetzt nicht so, dass die Spieler irgendwie aus dem Stadion gekommen sind und sich gedacht haben, boah geil, endlich Urlaub, heide jalla und tschüss. Sondern die Stimmung war schon irgendwie auch immer noch gedrückt.
Ja, du hast natürlich das Ziel als Mannschaft, wie gesagt, innerhalb der Mannschaft scheint es ja auch zu stimmen. Jonas Meffert hat gesagt, dass man zu keinem Zeitpunkt in der Mannschaft das Gefühl hatte, dass es am Ende nicht klappen könnte, mit zumindest der Relegation, dass du dieses Ziel noch erreichst und man hatte dieses gemeinsame Ziel und man ist halt einfach Sportler. Wenn du in der Relegation antrittst, willst du natürlich auch gewinnen, gerade wenn du diesen Lauf hattest und da dann noch irgendwie reingekommen bist. Ja, und von der Teilnehmerurkunde kannst du dir halt nichts kaufen. Ja, trotzdem ist es in meinen Augen auch wichtig gewesen, dass die Mannschaft eben dann auch nochmal vor die Tribüne gekommen ist, um sich einfach diesen Applaus auch abzuholen. Also es ist ärgerlich, dass wir es jetzt am Ende nicht geschafft haben, aber trotzdem, wie gesagt, der Einsatz stürmte und ich glaube, wir sind mit dieser Mannschaft so weit gekommen, wie wir hätten kommen können. Also für ganz oben hat es dann einfach nicht gereicht, aber wir waren im DFB-Pokal Halbfinale, wir waren in der Relegation, wie gesagt, haben eine Bombensaison gespielt und dann ist trotz all dem Schmerz dann auch einfach gut, sich diesen verdienten Applaus auch abzuholen. Ja, das ist natürlich blöd und ich habe schon am Montag gesagt, das ist so ein bisschen wie WM-Finale. Ja, und es ist halt kacke, wenn du einfach Vize-Weltmeister wirst. Das will kein Sportler, aber trotzdem ist das ja eine Leistung, die anerkannt werden muss.
Ja. Ja.
Ja. Was ich jetzt zum Karten, also wo wir jetzt dann auch gerade nochmal bei den Fans sind, ist, ich würde mir einfach wünschen, gerade weil ich das auch vom HSV nicht gut fand, wie der Vorverkauf gerade im Relegationsrückspiel gelaufen ist, das einfach gut finde, wenn man ein Punktesystem einführen würde. Vielleicht für die Fans. Dass du, wenn du einfach ein Heimspiel besuchst, bekommst du, keine Ahnung, einen Punkt für dein Ticket, ja, und wenn du ein Auswärtsspiel besuchst, dann kriegst du 2 Punkte und wenn du dann irgendein wichtiges Spiel hast, Relegationsspiel, DFB-Pokalspiel, irgendwas Großes oder vielleicht auch mal ein Finale irgendwann hast, dann geht das halt nicht nur über den Mitglieder- und den Dauerkartenvorverkauf, sondern dann wird einfach geguckt, okay, du hast in der Saison so und so viele Punkte gesammelt, und dann hast du einfach dein Ticket safe. Ich finde das einfach schade, dass Leute, die, keine Ahnung, 15, 16, 17 Heimspiele besuchen oder 15, 16 Spiele in der Saison und die dann auch gegen Sandhausen hinfahren, wenn es um nichts geht oder so, dass die dann gegebenenfalls bei so Spielen wie auswärts in Bremen, auswärts bei Pauli oder irgendwie in einem DFB-Pokal-Halbfinale oder in einem Relegationsrückspiel keine Tickets bekommen. Also du wirst natürlich da trotzdem nie haben, dass alle an Tickets kommen. Das lassen halt einfach manche Kontingente nicht zu. Aber so kannst du Treue auch ein bisschen belohnen. Und ich finde, man kann auch eben Fantreue belohnen.
Wir machen mal eine Umfrage draus. Und ihr könnt dann unter dieser Podcast-Folge könnt ihr abstimmen, wie ihr den Vorschlag, den Max gerade gemacht hat, findet. Ich finde das ebenfalls eine sehr, sehr gute Idee. Könnt ihr mal abstimmen, sind wir mal gespannt, was ihr dazu sagt.
Ja, also ich kenne das beispielsweise. Ja, ich kenne das von der schwedischen Nationalmannschaft. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Bezug zur schwedischen Nationalmannschaft habe, aber die machen das zum Beispiel so, dass du eine gewisse Anzahl an Qualifikationsspielen, EM, WM, besucht haben musst, damit du über den schwedischen Verband Tickets für dann die WM oder EM bekommst. Und das finde ich einen sehr fairen Prozess, ja. Dass du eben nicht nur zu dem Turnier oder dir nicht nur die Highlight-Spiele eben rauspickst, weil das wollen dann auf einmal alle. Ja, da sind sie dann alle HSV-Fans oder was auch immer für Fans, ja. Aber der Fan, der dann gegen Paderborn fährt oder nach Paderborn fährt, der dann unter der Woche, englische Woche, nach Bayern fährt zu, keine Ahnung, ja, in Regensburg oder Ingolstadt oder was da noch für Gurkentruppen gibt, ja, dass sowas auch einfach belohnt wird.
Ja, finde ich gut. Da machen wir eine Umfrage draus. Mal gespannt, was da als Ergebnis bei rauskommt. Wir waren jetzt bei den Tickets. Das hatten wir jetzt durch. Rückspiel hatten wir auch durch. Relegationsergebnis kennen wir alle. Ja, dann ist immer die Frage, was kommt danach? Was kommt danach? Was kommt danach, ist eine gute Frage. Die der jetzt Aufsicht. Ja, wobei jetzt gerade in diesem Moment, wo wir sprechen, es ist jetzt kurz nach 7. Wir haben vor 43 Minuten angefangen. Der Aufsichtsrat ist gerade noch am Tagen und wird jetzt in diesem Moment von Jonas Bold und von Michael Mutzel eine detaillierte Saisonanalyse einfordern und sich das anhören und anschauen. Und ich vermute mal, dass wir dann vielleicht noch heute Abend, spätestens aber im Laufe des morgigen Tages, wissen, wie es denn nun wirklich weitergeht. Es gibt ja wirklich viel Gerede, viele Meinungen. Es gibt ganz, ganz viel so aus dem Fanumfeld, was ich wahrnehme, was pro Tim Walter ist und auch pro Jonas Bold. Also eigentlich ist das so die, ich sag mal, bitte nichts verändern Fraktion, zu der gehöre ich auch. Ich bin auch eher jetzt dann der Freund von Konstanz und ich glaube, die aktive Fanszene hat das auch so klar gemacht, dass das der Weg ist. Marcel Janssen hört man, ist eher anderer Meinung. Und dann hört man aber auch, dass wohl der Michael Mutzel nach einer höheren Position im Verein streben soll und es deswegen vielleicht nicht mehr so passt zwischen ihm und Bold und Walter. Tja, also wenn dem so ist und Michael Mutzel da eine höhere Position, die aber aktuell besetzt ist, anstrebt, dann ist das für mich wieder so eine Machtkampfgeschichte, die ich hier nicht haben will. Und dann gehört für mich Michael Mutzel weg, weil wenn Jonas Bold geht, dann wird auch definitiv Tim Walter gehen. Umgekehrt genauso.
Horst Rubisch, der seinen Bachelor an Jonas Bold geknüpft hat.
Genau, das heißt, sobald eine Entscheidung fällt gegen Walter oder gegen Bold, werden die jeweils anderen beiden definitiv auch gehen. Ja. Und das ist was, das sehe ich aktuell gar nicht. Und ich hoffe, dass der Aufsichtsrat das genauso sieht.
Ich bin das ganze Thema echt leid, muss ich sagen. Also das haben wir beim HSV natürlich auch in unregelmäßigen Abständen immer wieder aufkommt. Für mich, ich kenne jetzt die Situation nicht intern, ich kenne sie nur von außen und muss sagen, also es ist ja erstmal nichts Verwerfliches, dass jemand eine höhere Position anstrebt. So. Das kann der Mutzel ja auch gerne machen und das ist ja auch legitim. Das ist ja auch irgendwie ein Zeichen, dass man sich weiterentwickeln will, dass man mehr Kompetenzen haben möchte und so. Und das ist ja erstmal grundsätzlich nichts Verschiedenes. Das wird dann problematisch, wenn du am Stuhl des anderen anfängst zu sägen. Oder dass da einfach intern dann du der Meinung bist, dass du mehr Kompetenzen hast als die Person, die diesen Posten aktuell ausfüllt. Das kann ich von außen nicht beurteilen. Ich finde, Jonas Bold macht einen guten Job. Ich glaube, der hat bei seinem Amtsantritt auch so ein bisschen unterschätzt, was er sich da in Anführungszeichen für eine Schrottimmobilie geholt hat. Ja, also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Haus, das man von außen sieht. Ja, der hat gedacht so, oh, der HSV, ja, der zweite Liga jetzt irgendwie den Aufstieg nicht geschafft. Ja, okay, der Kader sieht ganz gut aus. Ja, das sollte man doch hinkriegen. Attraktiver Verein. Ja, dann sind wir in ein bis zwei Jahren wieder in der Bundesliga. Und dann läuft das schon und dann kommst du da an und willst irgendwie eine Wand einreißen, willst irgendwas baulich verändern, deine Ideen dann verwirklichen und dann merkst du so, okay, das ist aber ziemlich morsch hier und da drüben in der Ecke schimmelt's und der Keller steht unter Wasser und das Dach ist
undicht. Das Dach ist undicht.
Genau, und irgendwo zieht es hier die ganze Zeit und die Heizung, die funktioniert auch nicht mehr.
Und spuken tut es auch.
Ja, richtig. Ja, und dann sind hier noch irgendwie Miteigentümer, die Geld haben wollen, was nicht da ist. Und so, und dann musst du das peu à peu halt irgendwie angehen. Und wenn du den ersten Schritt machst, dann fällt irgendwo hinten schon der zweite Schritt auseinander. Und hat er auch natürlich dann einfach ein bisschen Zeit gebraucht. Ich meine, Jonas Bold war der erste Sportdirektor, der nach jahrelangen Misswirtschaften dafür gesorgt hat, dass wir nur den Trainer bezahlen, der auch wirklich auf der Trainerbank sitzt. Das ist schon mal ein Verdienst, dem ich Jonas Bold sehr hoch anrechne. Und du kannst natürlich so einen Scherbenhaufen wie der HSV dann zwischenzeitlich auch war, nicht auf links drehen und dann läuft das wieder. Mir tun die Leute leid, die jetzt irgendwann bei Hertha BSC Berlin wieder neue Ämter, also die Ämter neu ausfüllen, nachdem der Gegenbauer jetzt gesagt hat, er tritt nicht mehr an. Weil du kannst doch als Person nach dem nur verlieren. Weil du hast noch gar nichts gemacht und du hast diesen ganzen Haufen Müll, den diese Personen hinterlassen haben in den Jahren zuvor. Hast du. Und bevor du irgendwas Eigenes machen kannst, musst du das irgendwie erstmal wegkriegen. Und deine Startvoraussetzungen sind einfach richtig beschissen. Und deswegen glaube ich einfach, dass Jonas Bolt da an der Position sehr, sehr gut ist. Einfach, weil er den Verein kennt und sich dahingehend eben so weit eingearbeitet hat, ja, dass ich ihm auch die nächsten Schritte zutraue. Und Tim Walter hat in dieser Saison als erster Trainer von allen gezeigt, dass er eine Mannschaft mit jungen Spielern entwickeln kann, dass es unter ihm nicht dieses krasse Tief gibt, ja, sondern einfach mal eine Durststrecke, die du mit einer jungen Mannschaft hast, die du auch vielleicht mit diesem Walter-Ball hast, weil sich die Mannschaft erst dran gewöhnen muss. Der Ludovit Reis, den wir jetzt am Ende der Saison gesehen haben, ist nicht mit dem Ludovit Reis in der Hinrunde beispielsweise vergleichbar. Der hat einen Großteil der Spieler besser gemacht. Ja. Und die Spieler haben auch das Walter-System verinnerlicht. Und deswegen sehe ich auch hier überhaupt keine Notwendigkeit, den irgendwie am Trainer zu rütteln. Weil wenn du jetzt einen neuen Trainer holst, okay, dann setzt er vielleicht wieder nicht auf die Spieler, die da sind. Dann will er wieder einen anderen Fußball spielen lassen. Dann dauert das wieder seine Zeit, bis die Spieler die neue Idee verinnerlicht haben, bis auch vielleicht der Kader so weit umgestellt ist, dass du als Trainer den Fußball spielen lassen kannst, den du gerne wollen würdest. Und dann, weiß ich nicht, wirfst du den HSV wieder um 2 Jahre zurück oder so. Ja. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Und dann macht es jetzt einfach für mich, oder ergibt es jetzt einfach für mich mehr Sinn, diesen eingeschlagenen Weg mit Tim Walter weiterzugehen. Der ist bei den, also das ist jetzt halt ein schlechter Grund irgendwie, dass er bei den Fans anerkannt ist. So. Aber die Mannschaft scheint auch voll hinter dem zu stehen. Deswegen, solange da irgendwie nicht das Tischtuch zwischen Trainer und Mannschaft zerschnitten ist, würde ich auf jeden Fall an dem festhalten. Wobei es natürlich auch in der Kombination mit Bolt wichtig ist. Also wenn Bolt gehen würde und du würdest jetzt einen Sportdirektor holen, der vielleicht gar nicht mit Tim Walter kann, dann ergibt es natürlich auch keinen Sinn. Aber in der Konstellation, ja. Bolt und Walter inklusive mit der Mannschaft, sehe ich da keinen Handlungsbedarf.
Wir hatten doch schon in der Folge nach dem Kiel-Spiel, wo wir auch schon der Meinung waren, so, ey, ganz ehrlich, wenn das halt irgendwie nach 6 Spieltagen, stell dir vor, in der neuen Saison hat der HSV nach 6 Spieltagen irgendwie 4 Punkte oder so, dann, weißt du, dann kannst du immer noch personell was verändern. So.
Ja, aber selbst dann, also
du musst einfach jetzt mal unternehmen, dass die Konstanz, den Versuch der Konstanz musst du jetzt einfach unternehmen. Das geht jetzt gerade in diesem Moment zum ersten Mal mit am einfachsten und am besten, und jetzt sollte man das einfach auch mal machen. Ja, ich Weil viele andere Möglichkeiten haben wir nicht, noch andere Dinge auszuprobieren. Also vor allem, wer soll das sonst machen?
Ja, ich würde auch keine, also du musst den Vertrag gar nicht verlängern. Tim Walter hat, glaube ich, einen Vertrag bis 24. Und da einfach dem Trainer öffentlich den Rücken stärken, anerkennen, was der mit der Mannschaft erreicht hat. Wie gesagt, DFB-Pokal-Halbfinale und ein 3. Platz in der 2. Bundesliga. Mit einem unglücklichen Ausscheiden in der Relegation, und deswegen gebt dem Mann Geld, gebt ihm die Spieler, die er braucht, und dann bin ich mir sehr sicher, dass wir mit Tim Walter noch viel Spaß haben werden. Nächste Saison ist die 2. Bundesliga einfacher auf dem Papier, weil mit Werder Bremen und Schalke sind 2 Schwergewichte hochgegangen, mit Greuther Fürth und Bielefeld kommen 2 leichtere, vermeintlich leichtere Mannschaften runter.
Ja.
Die sicherlich auch noch Aderlass haben werden. Also
Lautern statt Dresden.
Lautern statt Dresden, ja, genau. Das auch noch dazu, um die Liga natürlich zu komplettieren. Und deswegen, ich fühle mich einfach wohl mit Tim Walter und Jonas Bolt. Ich weiß auch gar nicht, welche Kompetenzbereiche der Bolt und der Mutzel jeweils haben, weil ich gar nicht weiß, ob man sich den Luxus leisten muss, Mutzel zu haben von seiner Position her. Und ob man da nicht vielleicht mit dem Bolt-Walter-Gespann besser und einfacher fährt.
Ja, das kann man, glaube ich, auch nur intern beurteilen, wie es am Ende wirklich ist. Also, selbst wenn wir jetzt wüssten, wer welchen Bereich verantwortet, ja, ist das, glaube ich, eine schwer zu beantwortende Frage. Wir werden es sehen, wir können nichts dran ändern. Wir werden es sehen, was der Aufsichtsrat entscheidet. Und wir werden euch natürlich auf jeden Fall informieren. Also stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr vor allem auf Instagram die Benachrichtigungen aktiviert habt, damit ihr das eben nicht verpasst. Also personell, wir könnten jetzt noch ein Fass aufmachen mit Transfers, aber das sparen wir uns mal für die nächste Folge, würde ich sagen. Also die Abgänge von Winsheimer und Co., das wissen wir alles, das ist alles kommuniziert, das ist alles nichts Neues, dass Joscha Wangnumann jetzt gehen will, ist auch nichts Neues, und ich finde, bei 8 Millionen für einen verletzungsanfälligen Spieler ist das völlig in Ordnung. Ich habe einen Transferwunsch, den habe ich nach dem Hinspiel schon geäußert, einen Tag nach dem Hinspiel, das war nämlich nach dem Spiel Dresden gegen Lautern in Lautern, und das ist der Königsdörfer. Also den Königsdörfer würde ich eigentlich gerne beim HSV sehen, denn der hat wahrscheinlich auch keinen Bock auf dritte Liga und ist für mich für die dritte Liga auch überbewertet. Das wäre so ein Ding, da würde ich mich drüber freuen. Willst du auch eine Personalie nennen? Dann besprechen wir das auf jeden Fall transfermäßig nächste Woche. Da wird dann auch wahrscheinlich wesentlich mehr darüber zu sprechen sein noch.
Ja, das kommt jetzt für mich ein bisschen überraschend. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz auch mal bei dem Königsdörfer. Ja, 20 Jahre alt, 1 Million Euro Marktwert. Der wird jetzt vermutlich ein bisschen günstiger durch den Abstieg. Ja, ist ein Mittelstürmer, also wäre auch eine Position, auf der wir auf jeden Fall nachlegen müssen. Generell sehe ich im defensiven Bereich, vorausgesetzt, wir haben da keine großen Abgänge, weniger Handlungsbedarf. Ich finde, was Tor angeht, was Verteidigung angeht, auch was defensives Mittelfeld angeht, sind wir sehr, sehr gut besetzt. Spiegeln ja auch die Zahlen wieder, dass wir die beste Defensive der zweiten Bundesliga aktuell haben.
Und auch variabel, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Richtig. Also ich habe gelesen, Jonas David ist wohl auch nicht zufrieden mit seiner Spielzeit und würde dann auch eher zu einem Wechsel tendieren. Finde ich okay. Ich finde gerade auf der Innenverteidigung, also gerade in der Innenverteidigung sind wir A, sehr gut und B, auch recht breit besetzt. Und da habe ich noch nicht mal einen Spieler wie Moritz Heyer, der da ja auch spielen kann, mit eingerechnet. Ich sehe auch nicht, dass Sebastian Schonlau irgendwie zum 1. FC Köln geht. Da gibt es ja auch irgendwie das Gerücht, dass sich nicht. Und so aus der Hüfte könnte ich dir jetzt keinen Wunschtransfer nennen. Ja, was ich mir wünschen würde, ist auf jeden Fall noch einen guten, ein bis zwei gute Links-, also Flügelspieler auf der linken Seite, vielleicht noch einen auf der rechten als Ergänzung, weil nur mit Bagariata fühle ich mich da auch nicht wohl. Vor allen Dingen, weil ich finde, dass man das dem Jungen auch nicht zumuten kann. Ja, gerade im Relegationshinspiel in Berlin, was der da geleistet hat, das finde ich wirklich gut, auch wie er sich fußballerisch entwickelt. Und da brauchst du einfach noch jemanden. Allein schon für Glatzel, dass er dann auch die Flanken bekommt, die Bälle bekommt. Ja. Und natürlich auch einen Stürmer zusätzlich, egal ob Kaufmann bleibt oder nicht.
Die linke Position schon angesprochen. Was ist denn mit Sonny Kittel?
Ja, ich prognostiziere das ja schon seit Wochen auch hier im Podcast, dass ich sage, ich glaube, da stehen die Zeichen auf Abschied bei Kittel. Und vielleicht ist das auch gut so. Ich hab gestern schon mit Jörg und anderen Leuten im Clubhouse nochmal drüber gesprochen. Und war das gestern? Ist ja auch egal. Darüber gesprochen, warum ich auch Sonny Kittel vielleicht gar nicht mehr beim HSV groß sehen möchte, in Anführungszeichen. Natürlich ist das ein Spieler, der unheimlich viel Qualität hat und der jetzt auch irgendwie wieder der beste Vorlagengeber der zweiten Liga ist. Aber da stimmt es für mich einfach nicht am Output über die gesamte Saison. Kittel ist ein Unterschiedsspieler, ja, aber auch nicht mehr über 34 Spieltage. Und mir sind die Hochs im Vergleich zu den Tiefs nicht nicht oft genug. Weißt du, was ich meine?
Ja, nicht wertvoll genug.
Ja, genau. Und man lässt Kittel in dem Walter-System nicht auf seiner Kernposition spielen. Und dann denke ich mir, okay, wenn du Sonny Kittel nicht auf die 10 spielst, wo sich der Spieler am wohlsten fühlt und wo er vermutlich auch am besten ist, und ihn auf den linken Flügel beispielsweise abschiebst, dann hol doch einen Spieler, nimm doch das Geld in die Hand, was du für den Kittel sonst in die Hand nimmst, und hole einen Spieler, der auf dieser Position, auf seiner Position besser ist und besser in das System reinpasst. Ja.
Ja, du wirst Sonny Kittel. Du wirst jemanden wie Sonny Kittel, also jemanden mit dem Fuß und dem fußballerischen Verständnis von Sonny Kittel, aber einem der Mentalität und dem Charakter eines Mario Vuškovic. Weil Sonny Kittel ist ein sehr begnadeter Fußballer. Ich sage das auch immer wieder, für mich ist er der beste Fußballer, den wir im Team haben, so vom Können her und von der Veranlagung.
Wobei ich dachte, so läuft im Ludovic Reis auch langsam den Posten.
Ja, klar. Aber also auch bei Reis, oder ich bleib jetzt mal bei Kittel, der reißt halt das Spiel dann nicht an sich und macht was daraus. So, und das ist, glaube ich, das, was uns auf der Position fehlt. Da sehe ich Ludovic Reis auch am ehesten noch als dann irgendwie so als Nachfolger sozusagen. Aber ob das am Ende wirklich die Meisterlösung ist, werden wir sehen.
Wir müssen hier trennen und ganz doll unterscheiden. Ja, also du wirst keinen Spieler bekommen, wenn du jetzt dich entscheidest, Sonny Kittel gehen zu lassen, der ihn fußballerisch ersetzen kann, von seinen Qualitäten her. Da gibt es einfach recht wenige Spieler.
Und was schon man bei Jeffrey Tatze übrigens gesehen hat, ja, der hoch begnadet sein soll, aber halt auch keine Chance hatte, an Sonny Kittel vorbeizukommen. Also das nur nochmal so nebenbei.
Ja, richtig, ja. Und vor allen Dingen, auch hier ist Jeffrey Tatze ein sehr gutes Beispiel, weil die Spieler, die dann in dieser Range sind, die ein Sonny Kittel fußballerisch das Wasser reichen können, die wirst du dir als HSV in der Situation nicht leisten können. Ja, so ist das. Wir sind in der zweiten Liga, jetzt dann auch bald das fünfte Jahr, und da fehlt es einfach an Geld, und dann ist man für diese Art von Spieler auch nicht attraktiv genug, nur weil man ein großer Name ist. Ja, des Weiteren kommt, Sonny Kittel ist halt kein Führungsspieler, aber dazu, also das muss er auch nicht sein. Das ist auch vollkommen okay, dass er keiner ist. Er wird natürlich aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten häufig in diese Rolle reingedrückt. Ja, aber ich habe das Gefühl, Sonny Kittel ist einfach jemand, der will Fußball spielen. Der interessiert sich nicht für die Kapitänsbinde, der ist kein lautstarker Spieler. So, ich glaube schon, dass er in dem Sinne ein Führungsspieler ist, dass er mit den jungen Spielern redet, dass er denen Tipps gibt, dass er vielleicht auch im Training diesen Spielern weiterhilft und Sachen mit auf den Weg gibt. Aber das ist halt kein Stefan Effenberg, das ist kein Mario Basler, das ist kein Lothar Matthäus, kein Jürgen Klinsmann, der den Spieler auch, kein David Jarolim, der die Spieler irgendwie auch mal am Hals packt oder mal anschreit oder mal auf dem Platz auch irgendwie so einfach von sich aus zeigt, so okay, hier brenne ich und an mir kommt keiner vorbei und ich ziehe irgendwie den Rest der Mannschaft mit. Ja, aber das sind auch nur die wenigsten Spieler, und das bist du halt entweder von deiner Persönlichkeit her oder du bist es halt eben nicht. Ja, jetzt ist die Frage, möchte man Sonny Kittel qualitativ ersetzen, dann schaffst du das weniger über den fußballerischen Aspekt, sondern mehr über die Position. Ja, wie gesagt, vom rein fußballerischen her ist Kittel sehr, sehr gut, aber als Flügelspieler sehe ich Spieler, die besser sind. Dann holst du vielleicht einen jungen Spieler, der sich entwickeln kann, der schneller ist, ja. Jemanden wie beispielsweise Farid Alidou, den du jetzt ja hattest, der auch Ansätzen gezeigt hat, dass er gut ist, der jetzt aber nach Frankfurt geht und seine erste Profisaison hat und da dann auch phasenweise, also sehr weit über die Saison dann auch nicht mehr glücklich war in der Rückrunde. Ja. Und so. Oder will ich jemanden, der dieses Feuer in die Mannschaft bringt, irgendeinen Führungsspieler? So, dann, das sind halt verschiedene Sachen, aber du wirst dieses Komplettpaket A nicht finden, und Sonny ist halt auch nicht dieses Komplettpaket, was er gar nicht sein muss. Also das sind ja Sachen, die du auch, dann auf unterschiedliche Spieler verteilen kannst. Es ist natürlich auch unfair von den Fans, die sagen, okay, das ist unser bester Fußballer, das muss jetzt auch unser Führungsspieler sein. Und dann ist natürlich auch nochmal zu unterscheiden, wie interpretiere ich Führung? Weil sowohl der stille Spieler, der die Mannschaft irgendwie in Einzelgesprächen weiterbringt, der sich im Training mit anderen Spielern hinsetzt, der vielleicht auch einfach ein bisschen psychologische Arbeit leistet, ist halt genauso ein Führungsspieler wie der, der auf dem Platz rumschreit und andere mitspielt. Nur der Führungsstil ist halt ein anderer. Und als Fan erkennt man halt nicht jeden Führungsstil.
Ja, es sind schon ein paar Namen gefallen jetzt so im Umfeld des HSV, aber es ist halt alles, das passiert immer wieder. Es fällt auch jedes Jahr der Name Josip Drimić. Also deswegen beteiligen wir uns auch auf Instagram und so aktuell noch gar nicht großartig da mit diesen ganzen Gerüchten. Wir werden das nächste Woche auf jeden Fall mal ein bisschen vertiefen und werden da über spielerische Personalien sprechen. Jetzt zum Abschluss habe ich zwei Fragen. Wer ist dein Spieler der Saison?
Also auf der einen Seite ist es in der Offensive natürlich Robert Glatzel. Einfach, wenn du 22 Saisontore schießt, dann kommt man an dir nicht vorbei als Spieler der Saison. Auf der anderen Seite ist es Ferro, ja, der mit seinen Paraden unheimlich wichtig war, der uns unheimlich viele Punkte gerettet hat, der uns lange in Spielen gehalten hat, der sicherlich auch im wichtigen Spielen, jetzt im Relegationsrückspiel gegen die Hertha oder auch im DFB-Pokal gegen Freiburg, auch den ein oder anderen Patzer drin hatte. Aber das ist okay. Das hat man halt mal. Ist dann natürlich immer ärgerlich, wenn das in solchen Spielen ist. Aber offensiv Robert Glatzel, defensiv Daniel Heuer-Fernandes. Ja, gut.
Es ist jetzt auch nicht so, dass bei Robert Glatzel keine Aktionen dabei waren, wo er quasi gepatzt hat. Ne? Also von daher ist es natürlich.
Er hätte auch 40 Saisontore schießen können. Das ist richtig.
Bei einem Stürmer und bei einem Torwart hast du es halt immer ganz extrem, dass du dieses Auge hast für eben negative Situationen. Ja, für vergebene Chancen und für kassierte Tore. Das sind einfach zwei Positionen, die sehr prädestiniert dafür sind. Im Mittelfeld oder in der Defensive gerät sowas relativ schnell eigentlich auch wieder aus dem Kopf der Fans. Bei den Spielern bin ich mir sicher, dass eine haarsträubende Aktion die auch länger beschäftigt. Und ja, die zweite Frage, und das ist dann die letzte.
Ich muss auch sagen, wer jetzt dein Spieler der Saison ist.
Ach so, Ferro. Ganz klar, Ferro. Also da. Das kann ich schnell machen. Wir haben vorhin kurz über den Wechselfehler gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, aber es gab keinen Wechselfehler. Ja, das war alles in einer Unterbrechung. Das muss ich jetzt nochmal dranhängen, weil ich mir gerade nicht mehr sicher bin.
Ja, aber du hast es angesprochen mit der 81. und 82. Minute.
Okay, wunderbar.
Aitekin nicht wieder angepfiffen hat und das dadurch ein Wechselfehler ist.
Die letzte Frage, Prediction, bleibt alles, wie es ist oder wird der Aufsichtsrat jetzt was verändern?
Nee, da mache ich mir eigentlich wenig Gedanken. Wie gesagt, ich halte das ja schon seit Wochen auch für Käse und gar nicht großartig erwähnenswert. Was mich viel eher interessiert und wo ich viel eher ein bisschen Bedenken habe, ist, wie entwickelt sich die Mannschaft? Wer bleibt, wer kommt, wer geht? Weil das für mich viel interessanter ist. Weil gerade in den Relegationsspielen hat sich auch der ein oder andere auf jeden Fall für die erste Liga qualifiziert und das wird interessant sein, ob wir nächste Saison noch Spieler da haben, wie beispielsweise Ludovit Reis oder Mario Vuskovic.
Ja, also von daher, das besprechen wir nächste Woche, da gehen wir mal ein bisschen mehr nochmal auf die Transfers ein. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt erstmal dabei, bedanken uns erstmal bei euch allen für diese fürs Zuhören und für alles, was irgendwie jetzt so zuletzt auch bei uns Social Media mäßig abgegangen ist. Das ist extrem nach oben gegangen. Cool, dass ihr da alle bei uns seid und mit uns gemeinsam den HSV supportet. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Max. Und wir hören uns nächste Woche.
Machen wir, Nils. Haut rein.
Ja, so.